willkommen beim Tag im Uferbau, Alex Mieschi.
Danke.
Hey, wer bist du? Also wirklich so kennst, weißt du, aus dem Fernsehen? Das ist nicht so eine andere Frage. Es haben schon andere Fragen bekommen. Wer bist denn du?
Heute bin ich der Alex Mieschi, der hier im Podcast ist. Danke vielmals für die Einladung und ich bin von Beruf Executive Coach bei Kylata, zwei erwachsene Kinder.
Ja, das ist nämlich gerade spannend, oder? Ich habe schon mal mein Name ist. Jetzt Identifikation, oder? Ich meine, eben, du bist Pilot gewesen. Ich meine, Bubentraum, oder? Dann bist du noch in Fußball. Ich meine, Bubentraum. So. Und mit dem kann man sich ja alle mega identifizieren. Was würdest du sagen, heute, mit was bist du gerade so identifiziert?
Ich bin wirklich in meinem Executive Coaching angekommen. Ich habe einfach die Eigenschaft, dass ich irgendwie, was Beruf und Tätigkeit angeht, bin ich wirklich ein Generalist. Das heisst, mich interessiert so viel und ich mache so viele Sachen gern, dass für mich wenig klar war im beruflichen Weg. Ich habe eigentlich drei Berufsträume gehabt. Ich habe Nationalökonom. Das habe ich so einen coolen Namen gefunden, wenn mein Vater Tatsachen und Meinungen nicht geschaut, die Diskussionssendungen Sonntag im Fernsehen. Nationalökonom. Ich habe keine Ahnung gehabt, was es ist, aber ich habe gefunden, es ist ein cooler Name, das möchte ich werden. Dann Pilot, wobei ich nicht gewusst, ob ich Verkehrs- oder Militärpilot werden wollte. Und Lastwagenchauffeur. Und es hat mich nie losgelassen, dass ich eben ganz viel noch ausprobieren und sein und machen und tun. Und darum habe ich die Berufe oder die Tätigkeiten, die ich machen durfte, immer mit unglaublichem innerem Feuer und Begeisterung, also bis zum, ich muss mich kneifen, ob ich das wirklich jetzt darf machen, ausgeübt, aber auch immer so ein bisschen mit, aber what's next? Und es hat immer sehr gut zu meinem Lebensalter gepasst. Und das Coaching von Führungskräften für die Menschen da zu sein, die zum Teil in außerordentlich schwierigen Lebenssituationen sind, das fühlt sich jetzt mit 57 einfach total stimmig an.
Aber noch interessant, weil eben du bist ja dann eben ja Pilot gewesen. Da hast du eben für nachher Militärpilot entschieden.
Ja, es ist eigentlich mehr ein bisschen, hat eine feige Note gehabt. Ich habe ein Schiss gehabt. Eigentlich hätte ich den Swissair-Pilot damals vor allem wollen machen, aber ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich das von Anfang an sage, dann nehmen sie mich vielleicht nicht, weil sie sagen, ja, wir möchten ja dann selber sagen, ob du entweder ins Militär oder in die Zivilaviatik passest. Und dann habe ich so gesagt, beides und habe einfach mich auf diesen Wegen begeben, in die Rekrutenschule runter, dann letztlich im Tessin und dann haben sie mich auch genommen. Und dann hat es mir wirklich immer besser angefangen, weil weil ich in der Neustadt bin, eigentlich nichts so richtig gut können in meinem Leben. Ich habe immer relativ viel reingeschossen an Aufwand und Schweiß und Tränen, so richtig kitschig, aber es ist ja so. Und ich bin nicht so wahnsinnig begeistert auf diesen kleinen Flugzeugen rumgeflogen, bin so talentiert gewesen. Aber, was dann richtig ein bisschen mehr Power gegangen ist, richtig ein bisschen mehr Staffel, Teamdenken und so, hat es mir der Ermo richtig reingenommen.
Ja, interessant. Weil eigentlich würde man ja sagen, braucht mega Fokus der Beruf und Vielfalt ja dann sicher nicht. Und du musst und hat Checklisten und da hat es klare Abläufe. Also vergiss den mit irgendwie, weißt du, noch schnell irgendwo mit her und Vielfalt. Weil ich bin ein mega Vielfalter und stehe für das und sage, Fokus ist temporär, braucht es nicht für Erfolg. Wie ist denn das gewesen? Das kannst quasi so vielfältig sein. Du nennst es vielleicht eher Generalist, aber dann so fokussiert und Checklist und so klar. Also, für mich tönt das ja sehr eng eigentlich, dass es gut klingt. Und auch im Team, es geht ja dann um eben Sekunden, um mega wenig Abstand, Sachen und, also da ist ja nicht so Spielraum. Hast du das gespürt, dass du nicht so Spielraum hast? Und wie bist du aber damit umgegangen? Weil, wäre schon gern
ja, das ist natürlich, das habe ich schon im Schwimmen gelernt, oder? Im Schwimmen musst du Kilometer fressen und einfach in diesem Pool innen sein. Und das interessiert jetzt niemand, ob du noch gerne Wasserball spielen oder etwas anderes machen. Du musst jetzt einfach dran. Und im Militärflügen und im Flügen grundsätzlich ist es natürlich ähnlich. Du weisst einfach, wenn die Canopy-Hube, die Cockpit-Hube zugeht, dann ist die Fehlertoleranz und die gedankliche Kreativität, was man sonst jetzt noch mit dem Tag anfangen könnte, ist weg.
Ja.
Aber ich habe dann schon gemerkt, dass ich mich dort prügeln muss, um das zu machen. Das ist eben nicht intrinsisch, dass ich gern vertieft da irgendetwas als Junge jetzt schon arbeiten konnte. Aber ich habe es gelernt und kann das heute noch auf Knopfdruck machen.
Aha, aber wieso ist denn das so dann? Also weißt du, wenn du sagst, ja, wir müssen was ist an dem spannend gewesen, wenn sie ja eigentlich gar nicht ist wegen?
Ja, das ist ein Paradox in meinem Leben. Wenn ich die Leute frage, was meinst du, wie manchmal hat es mir gestunken, ins Wasser zu gumpen, zum Trainieren, und staunen sie, wenn ich sage, jedes Mal. Es ist einfach heute noch so und ich schwimme noch sehr, sehr regelmässig. Beim Fliegen auch lang wenig Begeisterung und mehr einfach der Challenge, so das Überwinden vom inneren Schweinehund oder psychologisch vom Es in Schacht halten und sagen, es ist jetzt heute nicht Hängematten angesagt, beziehungsweise du bekommst die Hängematten, aber zuerst musst du jetzt noch. Ich bin so aufgewachsen als Kind, es werden zuerst Hausi gemacht und dann kannst du schütten und so. Und
ich habe auch Frage. Wird
noch ein bisschen dran und dann Abend dann und so. Und das hat sich gut bewährt. Das ist jetzt zu grossen Teilen wegsublimiert, aber so bin ich gross geworden.
Hast du denn, wie ist denn heute, oder? Also jetzt hast du das nicht mehr, jetzt musst du eigentlich gar nicht mehr so fest, jetzt gibt es gerade kein System, sage ich mal, wo so fest von etwas, was ich will, sondern du bist jetzt ja selbstständig und kannst ja mega viel wählen. Wie ist es denn heute so mit der Vielfalt und mit dem Fokus? Und
ja, es ist natürlich schon so, dass ich den Fokus in dem Sinn gar nicht mehr brauche. Also es ist jetzt weder so, dass ich im Sport noch im Beruf gezwungen bin, thematisch über Stunden, Tage oder Wochen am gleichen Thema anzubleiben. Also ich habe beruflich so viele Projekte und unterschiedliche Konstellationen, dass das allein schon Abwechslung gibt und gar nie zum Punkt kommt, wo ich mich muss prügeln. Und dort, wo ich es haben müsste im Sport, das ist eh weg. Ja, es sind mittlerweile noch irgendwelche Therabänder, die ich dran ziehe vor dem Fernseher. Und das bringe ich noch her, ohne dass ich mich muss stehen und fokussieren.
Aber jetzt im Executive Coaching, sagst du dann deinen Männern und Frauen, also musst du einfach mal ein bisschen fokussieren, weißt du? Oder gibt es den Satz gar nicht, weil du eben selber so gerne Vielfalt hast?
Also ich bin ja sehr stark der Psychoanalyse zugewandt, bin ja selber auch in den entsprechenden Supervisionen und weiss von dort und wende das auch an, dass ich eigentlich nie einen Satz anfange mit «du musst» oder «du solltest halt», sondern dass ich eigentlich versuche, dass das 20 beim Gegenüber geht, indem man mir etwas erzählt und ich versuche, die richtigen Fragen zu stellen. Also meine Lieblingsantwort im Coaching ist eigentlich immer so, oder Aussage, jetzt, wenn ich das sage, merke ich gerade, dann muss ich sagen, okay, jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo interessant ist. Was aber so ist, ich finde, man muss halt schon sehr unterscheiden, auch vom Lebenszyklus her. Also ich finde schon, dass es gut ist, wenn du als Junge noch ein bisschen mehr das Gefühl hast, du müsstest. Und dass es ein reifer Prozess ist, dass du eigentlich das Ältere sein, das Lehrer sein, das Vorgesetzte sein, das Chef sein, immer mehr internalisierst und du dir selber kannst sagen, was jetzt du solltest machen und was vielleicht gescheiter nicht. Ohne dass irgendeine Instanz, Freude würde man sagen, ein Über-Ich dir ein schlechtes Gewissen macht und du drum aufstehst. Das finde ich einen wichtigen Weg, dass man differenziert. Das ist etwas anderes, ob ein 30-jähriger CEO voll im Saft zu mir kommt oder jemand, der langsam richtig Midlife und drüber raus ist.
Hast denn du das weitergegeben? Du hast ja ein Kind. Also Bub und Mädchen, richtig? Mhm. Ja, genau. Also gut, da hätte jetzt schon wieder verschiedene Fragen, wo ich da sparen fällt, weil beide Geschlechter da sind. Zu dem komme ich aber nachher noch. Aber beim Bub zum Beispiel, hast du das mitgegeben, dass man ein bisschen zuerst muss und so? Also weißt, hast du quasi die Gleichung oder hast du schon angefangen anders als jetzt deine Eltern mit dir?
Also ich glaube, ein Kind grundsätzlich für uns sicher speziell reagieren entweder mit einer unterdurchschnittlichen Begeisterung, wenn der Vater mit seinen Weisheiten namentlich aus dem Berufsleben kommt. Was ich kann sagen, ich habe mir Mühe gegeben, es ist die Frage, welche Sportart und welchen Beruf soll jetzt der Sohn machen, dort ist es virulenter, Stichwort Ödipus. Und ich habe so ein bisschen in die Richtung gegangen, was du möchtest, ich unterstütze. Wenn du mich würdest fragen, würde ich sagen, vielleicht nicht schwimmen und vielleicht nicht verfliegen. Mach etwas anderes im Militär und eine andere Sportart. Einfach zum eben nicht da in den Fußstapfen verlaufen. Da bin ich sehr froh, dass er schuttet und Volleyball spielt und im Militär bei den Panzern ist.
Ja, okay. Und genau, jetzt nochmal schnell zurück zu dem Fußball. Das ist noch krass, weil wirklich sind zwei Traumsachen für Jungs. Das ist crazy. Du hast beide gehabt. nur schon das. Hast du das Gefühl, das hat etwas mit Erfolg zu tun? Hast du das Erfolgsgehen? Ich habe beide Träume dürfen haben. Oder hast du da Glück gehabt? Oder hast du wirklich einfach gewählt? Und weil du sagst, du musst dafür gehen, oder? Dann nachher bist du so fest dafür gegangen, dass es geworden ist. Wie tut denn das? Also wie kommst du dann genau zu diesen zwei krassen Traumsachen von Buben? Eigentlich ein Mädchen, aber...
Ja. Also es ist wahrscheinlich ein 5 lieber für das Phrasenschwein, wenn ich sage, es braucht vor allem ein bisschen. Also du musst etwas unbedingt wollen und dann muss dir vom Himmel etwas mitgegeben worden sein, dass das überhaupt möglich ist. Ich meine, du kannst ein leichtes Augenlid haben. Das ist übrigens heute, möchte ich auch nicht denen, die zuhören und sich überlegen, das zu machen, nicht mehr so. Du kannst heute auch mit gröberen Seheinschränkungen Pilot werden. Das ist aber in den 80er Jahren noch nicht so gewesen. Also durch die Selektionen musst du halt dann auch irgendwie ein bisschen kommen. Und dann brauchst du 2-3 Mal wirklich ein Schwein, dass dann, wenn es drauf ankommt, kannst du performen. Und darum, es ist wahrscheinlich eine Mischung. Im Schwimmen ist es ähnlich gewesen, dass du dich durchsetzt und am Schluss der schnellste bist vom Land. Das geht nicht ohne 10.000 Trainingsstunden.
Nein.
Und ja, dann in diesem Race, wenn es dann um einen Anschlag geht, 400 für, 400 zurück, das ist dann noch nicht alles nur, wenn du es richtig gemacht hast, sondern brauchst du ein bisschen Glück. Darum bin ich gerade mit meinen Coaches immer sehr vorsichtig. Erfolg ist letztlich, in der Aussenwelt, du setzt dich gegen jemanden oder etwas durch. Und in der Innenwelt, du bist zufrieden mit dem, was du erreicht hast, bist aber immer noch motiviert, um mehr zu machen. Ohne, dass die 2 Fallen gehst, hinten liegen und nichts mehr machen und permanent irgendetwas im Hingern nachrennen.
Tönt aber gleich ein bisschen, bist ein High-Performer. Also, man merkt schon irgendwie, eben, du hast ein bisschen Aufwand, oder? Jetzt ist so ein super Talent, musst dich eben nicht so fest anstrengen. Wenn du das aber nicht so hast, dann bist du wirklich bei den 10.000, vielleicht dann in den 15.000, dann plötzlich, der andere schafft es mit 8, keine Ahnung. Aber ich habe einmal einen von der Blue Angel, heisst die, oder? Bei den Amis, die Flüger. Also Patrick Swiss von den Amerikanern quasi, oder? Da habe ich mal
von
einen.
Der Navy, ja.
Von der Navy, ja. Genau, da habe ich mal einen gehört, oder? Und er ist immer einfach High Performance, High Performance, High Performance. Ist der ganze Tag ist alles High Performance und wir sind High Performance, das ist wichtig. Und auch in dieser ganzen Executive Welt ist ja alles High Performing und alles aber eben Selbstoptimierung. Gegen das habe ich ja eigentlich quasi das ganze Buch geschrieben. Wie geht es dir mit High Performance, dass die gesund bleibt irgendwie, weil es dort auch wirklich ganz fest ja ungesunde Ecken drin hat, wo es die Leute reihenweise gerade ins Burnout befördert? Wie machst du das und was sagst du deinen Coaches oder wie erlebst du sie zum Thema Selbstoptimierung oder eben Selbstliebe? Das stelle ich ein bisschen gegenüber.
Oha, jetzt sind aber viele
also,
Fragen.
Ja, sorry. Also ich mache eins am anderen. Also High Performance, du selber, wie bist du mit dem in Kontakt gewesen? Wo ist für dich vielleicht eine Grenze gewesen von eben auch nicht mehr gesund? Und wo hat die angefangen, dann wirklich nicht mehr so gesund werden? Weil du kannst ja 15.000 Stunden schwimmen und das ist wirklich irgendwann, also ja, kannst einfach deine Schulter fortrühren oder irgendwas. Wo sind so deine Grenzen manchmal gewesen, wo du gemerkt hast, hey, irgendwie, ich könnte es schon noch, aber mache ich nicht.
Also ich fange mal von grundsätzlich an. Grundsätzlich glaube ich, ist es problematisch, wenn jemand sich als High Performer sieht und es vielleicht durchaus auch in gewissen Bereichen ist, aber dann das zum Lebensplan macht und überall. Weißt du, beim Jassen muss ich auch noch gewinnen, oder? Und im Ausgang muss ich auch noch und muss Auto fahren und überall. Dann ist sicher das, was man wahrscheinlich als toxisch anschauen könnte, oder wenn man dann gar nicht mehr kann unterscheiden, in welcher Lebensphase oder in welchem Lebenssetting das man ist. Und nochmal, für mich halt mein Lieblingsthema ist der grosse Übergang von in der Midlife-Phase, wo du einfach musst begreifen, dass jetzt mehr wahrscheinlich keine Variante mehr ist. Dass du Seniorität, Souveränität, Gelassenheit, mehr Vortritt geben, froh sein, wenn die anderen performen. Ich sage, ich vergleiche es manchmal ein bisschen mit, du bist jetzt manchmal auf dem Matterhorn gewesen, jetzt gehst du in die Hühnchenhütte, machst eine feine Suppe und sagst den Jungen, auf was sie schauen müssen. Es ist viel, viel mehr drin für dich, als nur einmal aufs Matterhorn. Und das sind die Ausnahmen, die ich eben gleich mal ihm sage, jetzt musst du mal auch etwas anderes machen.
Aber das ist schon interessant. Das heisst, du hast dort eigentlich über das Alter dann definiert, jetzt könnte man es noch gesünder angehen, weil Das andere ist unter Umständen.
Ja, ich finde einfach die Sachen, die jetzt auch mir sind gelehrt wurden, oder? Ich bin der Jüngste mit zwei Geschwistern, die ich haben müssen, und auch gern, oder? Ellbögeln und so, dass das irgendwie funktioniert. Ich glaube, dort ist das, was von meinem Umfeld ist mitgekommen, dass man natürlich auch von den Eltern Anerkennung hat bekommen, wenn man als Jüngste ein bisschen besser war irgendwo, was natürlich dann, wo meine Geschwister die wunderbar gejubelt haben, oder? Wenn der Moment ist gekommen. Das hat mich schon, prägt und zu einem lustvollen Kämpfer, Wettkämpfer gemacht. Aber ich habe bei mir gemerkt und auch zu dem Research gemacht, und meine Research ist Research, das ist ja klar, gibt es einen Übergang, der sinnstiftend ist für mich und für mein Umfeld, dass ich aus dieser mit Durchsetzen, Wasserverdrängung, Ellbogen-Mentalität, wo ich bin völlig fein mit der, aber es ist einfach eine Altersphase gewesen, wo das ist im Zentrum gestanden. Kann man das modulieren, sublimieren in etwas, was für mich und mein Umfeld angenehm ist?
Und hast du dann das ja eben quasi, also gibt es da einen Moment, wo du sagst, wieso, also weißt, warum Midlife? Also hast du dort einen Moment gehabt, wo du gemerkt hast, Moment schnell, anders? Oder ist das bei dir geschmeidig gewesen?
Ja, es ist ja grundsätzlich so, oder, dass bei einem Mann der Übergang viel sanfter ist. Also es geht eigentlich ab 30, das habe ich hingegen gemerkt, oder? Man hat also aufgehört zu schwimmen, also Wettkampfschwimmen in diesem Alter. Ich habe gemerkt, dass die Augenanpassung vom Radar zum Ausschauen und zurück langsamer wird. Also du merkst einfach, aha, jetzt geht's los, oder? Jetzt bin geht's bergab quasi. Aber wir haben natürlich grundsätzlich den Vorteil, dass der Prozess sich über 5, 10, 15, 20, 25 Jahre herzieht. Und darum würde ich nie jemandem sagen, jetzt ist der Moment. Ich kann allerdings aufgrund der Symptome sagen, dass der Moment überschritten ist und dass wir jetzt müssen eingreifen müssen, um einen neuen Lebensplan herzubringen.
Ja. Und da bist du in diese Zone bist du nie gekommen, dass du dich verheizt hast irgendwo? Oder hast du Glück gehabt? Glück gehabt? Hast du gut geschaut? Oder hast du dann wie gefunden, oh, jetzt...
Ja, wir können natürlich Sachen, die nicht gut sind gelaufen, dann quasi als Indiz oder Symptom von einer Midlife-Crisis hintendrein werten. Aber ich glaube, dass ich müssen aufhören schwimmen, einfach vom 29 ist es gutes Alter zum Aufhören, aufgehört Kampfflugzeuge fliegen, aufgehört Berufsmilitär sein, ist für mich irgendwie ein natürlicher Wandel gewesen. Ich glaube, das hat von dort her mich nicht vor grosse Herausforderungen gestellt. Huhn und Ei habe ich gemerkt, dass ich älter werde und darum etwas gemacht, oder ist mir etwas zugetragen worden, wo ich das Gefühl hatte, es passt besser zu mir. Da müsste ich jetzt eine psychoanalytische Sitzung haben, um das herauszufinden. Aber ich glaube, das hat schon geholfen, die Veränderungen, die das Leben mir gegeben hat, um altersangepasste Tätigkeiten dürfen ausführen.
Ja, interessant. Dass dich das so begleitet hat, oder? Und eigentlich eben die Krise gar nicht so gross war, dass du musst handeln musst und du hast immer vorher schon gestalten können.
Ja, also ich habe gesundheitlich in dem Sinne auch Glück gehabt. Wobei eine interessante Anekdote ist, ich habe bis jetzt einen schwachen Punkt, das sind meine Zähne, weil ich sehr stark knirsche zur Nacht.
Ja.
Und da könnte man natürlich sagen, das ist ein Zeichen von einer Überlastung, oder? Da werden Sorgen gewälzt. Und das ist möglich. Das ist auch in einem Bild, wo mir der Psychoanalytiker hat gegeben, dass ich eben dort auch ein bisschen festgefahren war in dem Kapitänsbild, dass ich das Gefühl hatte, die um mich herum, also meine Familien und die Leute, die ich da führe, sollten einfach nie sehen, dass ich im Stress bin, sondern die wollen jemanden sehen, der ruhig ist und souverän und weiss, was er macht. Und das ist mir dann wirklich auch gespiegelt worden, dass es für die manchmal eben noch schön wäre, wenn sie mir auch helfen könnten. Und dass das eigentlich bei mir keine Zacken aus der Krone geht, wenn ich auch mal sage, weiß ich gerade nicht mehr weiter. Das ist aber auch ein klassischer Midlife-Punkt, den ich überschreiten musste, um einfach früher anzeigen, dass ich Anschlag komme, als dann irgendwie mit einer hässigen Bemerkung.
Ja, aber das stellen wir mir noch auch interessant vor, dass mit dem Pilotthema, ich meine, da wachst du in eine totale Heldenrolle rein. Und dann noch quasi Militärflüger. Also wie im Film dann noch, oder? Ich meine, ich weiß, es gibt ja schon Filme auch von praktisch Zivilaviatik, aber das sind oft eigentlich, also sind schon heldenmässig und so, aber das ist nicht das Gleiche, ja? Der, also Top Gun, ist einfach nicht das Gleiche wie, jetzt weiss auch nicht, der Sally. So. Der ist auch heroisch gewesen. Aber das Heldending, oder? Und dann bist du aus dem raus und dann bist du das, aus dem nachher ins Fußball die über. Oder? Und mit dem, mit dieser Rolle, denk, wie ist der denn da gegangen? Im Sinne von Chat zusammen, ich weiss dann schon, wie es läuft, grundsätzlich. Oder wie ist es so ein krasser Wechsel? Ist ja dann nicht gewesen, ich bin noch am Flughafen oder ich bin noch im Militär in einer Rolle?
Also, darf ich noch etwas sagen zum Pilot und Held?
Ja.
Das ist wirklich ein klares Jein. Das merkst du nur, wenn du mit anderen Leuten zusammen bist, aber du bist ja meistens mit deinen Buddies zusammen und dort bist du eben kein Held. Dort bist du der Depp, der spät im Radar gesehen das oder sonst irgendeine Unzulänglichkeit, dann bist du noch hoch genommen, oder? Dann weißt du, richtig gefeiert und so. Also du bist eigentlich den ganzen Tag bist du einfach in einem Biotop von Gleichgesinnten und es wird schon deutlich auch gesagt, dass du eben gar kein Held bist, sondern ein Pfeifer bist gewesen, dort und dort. Das ist eine Überlebensfunktion, die eine Fliegerstaffel hat, oder? Ja. Damit es niemandem zu wohl wird. Mhm. Und ja, klar, wenn du irgendwann einen Geburtstag und Dorffest, das bist du von Beruf Militärpilot, oh wow, da geht's los. Aber das merkst du dann ja auch, was, dass die Leute ja gar keine Ahnung haben, was du eigentlich machst und warum. Mhm. Und ja, wenn du noch Family hast, die tut dich dann schon einordnen, wenn dann falls ausnahmsweise mal der Heldenstatus würde ich mit in die Küche nehmen, oder?
Ja. Und jetzt in Fußball
mitnehmen? Ja, und dort bin ich natürlich überhaupt nicht der Held gewesen, weil ich natürlich mit dem Bonus und gleichzeitig Malus vom Externen, wo ich Fußball gespielt habe, drin bin. Also dort hätte ich auch sagen, was hat jetzt der Schwimmer wieder und der Pilot? Es hat eigentlich gar keine Gelegenheit gegeben, um denen die Welt zu erklären. Und das hat geholfen.
Ah, das ist interessant. Das heisst, jetzt hast du eigentlich nochmal recht zäh müssen zuerst mal sagen, Moment, also ich kann etwas. Ist nicht gewesen, so von wegen. Und was ist nochmal deine Funktion nicht genau gewesen?
Also, Kaiser hat Generalsekretär, dann würde ich CEO sagen, vom Verband. Und als Verband bist du verantwortlich für die Ausbildung, für das Schiedsrichterwesen, für natürlich die gesunden Finanzen, fürs Haar, fürs Marketing, damit auch die Sponsorenverträge reinkommen. Und führst dort einen Laden mit 100 Leuten. Und fast so viel Millionen Umsatz, ist für mich eine riesige Chance gewesen und auch eine super Zeit, die ich dürfen habe, weil es einfach auf der einen Seite natürlich mega ökonomisch ist gewesen. Es gibt keinen Sportverband, der so hart und Wind segelt wie der Fußballverband. Und auf der anderen Seite, es ist also nicht ein börsenkotiertes Unternehmen, wo du jederzeit kannst aufgekauft werden oder musst extrem viele Leute entlassen. Und das ist für mich so, für aus der immerhin noch Bundesverwaltung, oder, bin ich ja gekommen, trotz mit einem ein besonderen Beruf als Beamten, aber immerhin ist das super gewesen, um meine Leidenschaft, weil ich ja immer schon gerne geführt, habe nicht mehr unbedingt jeden Tag fliegen und bin Sportjunkie von A bis Z. Ich bin zwar geschwommen selber und habe mich dort sehr konzentrieren müssen, aber was Konsum und Interesse vom Sport angeht, bin ich so breit interessiert. Das war top für mich.
Jetzt bist du Executive Coach. Das ist immer gerade geil, jetzt kann ich die Frage endlich mal stellen, so, weil mich ärgert ja, dass die Sportler immer noch wahnsinnig erzählen, wie es dann in der Wirtschaft im Leadership soll laufen, oder so. Denkt man immer, oh Mann, Goalie, wirklich, oder? Und dann finde ich ja lustig, dass sie oft noch Fußballer sind, auch, ja. Und dann finde ich ja geil, weil es ist ein Sport, wo quasi der Papi draussen steht, 11 erwachsene Männer anschreit, und zwar 90 Minuten, und nachher so. Und, wo ich eben mal ein bisschen mit Görling zu tun bekommen habe, über den Andi Schwaller, habe ich gedacht, krass, oder? Also, die vier Leute, erstens nur vier, die müssen alles können, dann hockt er auf die Tribüne, und dann sagt er nichts, dann müsst ihr es können. Hat mir viel besser gefallen, oder? Und er ist ja heute auch in dem Executive Coaching. Jetzt, also wie siehst du den Transfer immer von Sport in Leadership? Weil eigentlich, ich habe nicht das Gefühl, dass du das eben gross spielst, die Karte. Ist mir nicht so krass aufgefallen. Oder? Kann man sagen.
Nein, kann ich gar nicht. Ich möchte noch schnell eine Bresche schlagen. Ich finde es nicht sinnvoll und mache das selber nicht, irgendwie die einen Sportler oder die gegen die anderen Sportarten und so. Wir wissen alle, dass wir ein Stereotypen haben, wenn wir von Sportarten reden. Es hat mir jemand mal gesagt, du Schwimmer sind doch alles Autisten. Dann habe ich gesagt, ja, genau, so wie ich. Man redet einfach nicht gern, oder? Das ist halt so. Ich glaube, mit dem kommen wir nicht weiter. Ich glaube, es ist tatsächlich so. Es ist ja auch auf LinkedIn wird das, auch in Podcasts wird das erwähnt, dass die Coaching-Landschaft, weil es kein geschützter Titel ist, natürlich sehr viele Leute drin hat von unterschiedlichsten Couleur, sage ich jetzt einfach mal. Mir ist wichtig, dass ich das Gefühl habe, selber, ich kann in Hochdrucksituationen mit High-Competitive-Teams als normales Teammitglied und in der Führung geschafft und das mit Erfolg und vor allem auch mit Misserfolg und habe daraus gelernt und ich weiss, wie es sich anfühlt, wenn es nicht gut funktioniert. Habe eine solide Ausbildung, also ich habe einen Hochschulabschluss in Wirtschaft, ich habe ein Organisationspsychologiestudium von der INSEAD in Paris, wo spezifisch das Executive Coaching im Programmnamen drinnen ist, war, 3 Jahre lang dort rausfahren und die Wochen machen, die Arbeit schreiben, die Bücher lesen. Und darum fühle ich mich sehr wohl und ich nehme so nicht persönlich, wenn jemand das Gefühl hat, dass er die diesen Coaches dort hat, ja, oder irgendwie etwas. Ich habe für mich geschaut, ich genieße es echt, wenn ich darf mit Leuten reden, so wie mit CEO, aber natürlich auch in einem Coaching-Rahmen drin. Und ich möchte ja ein bisschen vormachen, was ich meinen Coaches verhoffe, dass sie es begreifen, dass sie nämlich selber wissen, was sie können und was sie nicht können und das gerne weitergeben.
Und wenn jetzt quasi einmal von dir so, also du redest mehr von Coaching, ich bin jetzt mehr im Mentor-Ecke so, und also, dass du einfach erzählst, was du erlebt hast und dass das ja inspirierend kann sein und dass die Leute dann mal ein bisschen suchen für sich und eine Orientierung bekommen auch ein bisschen so. Und das Coaching ist schon mit vielen Fragen auch, oder? Mhm. Beim anderen Schein so. Aber wenn du jetzt die Mentorrolle, hast du die auch?
Ja. Ich glaube, bei jedem Coaching gibt es einen Moment, das hat häufig so ein bisschen damit zu tun, mit du bist nicht allein. In meinen ist es natürlich tatsächlich, du hast es jetzt auch schon 2-3 Mal gemacht, werden Sachen projiziert, die nicht stimmen. Also Belastbarkeit, Fehlerquote tief und so, das ist in dem Moment von der Flüge so gewesen. Aber jetzt kann ich auch darüber erzählen, was sonst noch alles passiert in einem Boardroom, in einer Limousine von einem Bundesrat, in einem Privatjet, in einer Garderobe von einem Fußballteam, in einem Staffelraum. Und ich glaube, dort ist man dann sehr Mentor, wenn man einfach den Leuten, die vielleicht denken, ich bin der Einzige oder die Einzige, die dem nicht schlagt und sagt, nein, lass mal zu, ich habe für dich eine Geschichte.
Mhm. Und ist dann die Geschichte eher aus dem, also aus der Flügerzeit oder ist die eher aus der Fußballzeit?
Meinem Leben.
Einfach dann so alles.
Manchmal schon super persönliche Sachen. Ja. Es ist ja häufig, es ist immer noch komisch, es ist immer noch so ein bisschen schambehaftet, wenn jemand Executive Coaching nimmt oder vor allem, wenn es gesagt wird, du musst jetzt, weil man hat dort und dort einen Fehler entdeckt und darum ist das immer noch wahnsinnig vertraulich. Man darf da nicht sagen, wer da ein- und ausgeht. Und meine Garantie, mein Geschäftsmodell bezüglich der Vertraulichkeit basiert auf 2 Sachen. Es gibt keine elektronischen Dokumente. Und ich erzähle so viel aus meinem Leben, wie wahrscheinlich der Coach in mir. Wir sind in einem Double Bond innen und von dort her hilft das ihnen, glaube ich, in diesem Setting innen, zum merken, wie ich Sachen, wo ich vielleicht nicht stolz bin, darauf kann ansprechen. Mindestens bei mir selber oder im Coaching musst du nicht hausieren mit dem und Influencer wollen werden mit my fails in life. Das finde ich nicht sinnvoll. Aber in Bezug zu den nicht so tollen Seiten im Leben entwickeln, finde ich wiederum eine wichtige Massnahme in der Seniorität.
Hast du ein paar Sachen gesagt über Erfolg? Wenn jetzt so direkt, weißt du, so dein Bild von Erfolg? Was ist das? Wo fährt der an? Wo hört er auf? Was ist das für dich? Wann fühlst denn du dich erfolgreich?
Also ein kurzes Coaching. Ich tue gerne mit den Leuten auf einen Stand bringen, wo sie, dann, wenn es sich darauf ankommt, sich ein Bild machen, wie es ist, wenn es gut ist. Also für mich jetzt, wenn ich bin gekommen, wann gehe ich da raus, wann ist das ein guter Podcast für mich? Wann hatte ich das Gefühl gehabt, das ist jetzt eine Stimmung für mich?
Das Bild hast du schon gemacht?
Ich mache immer bei so Lebenssituationen, auch bei vermeintlich unwichtigen, also wenn ich in die Ferien gehe, Kloten, reinfahre, okay, in einer Woche kommst du da wieder raus, was möchtest du so haben, oder? Und das sind dann nicht Souvenir, sondern was ist das für ein Gefühl, wie möchte ich die Woche verbracht, auf was möchte ich lieber nicht zurückschauen, finde ich auch ganz wichtig. Und ich glaube, das Gefühl, dass man nachher nach einer halben Stunde, Tag, einer Woche, ein Jahr, kann zurückschauen und kann sagen, hey, ich habe das ziemlich dorthin gebracht, was ich eigentlich wollte, das ist für mich eine Frage.
Ja. Also eigentlich ein Zukunftsbild und also auf das zulaufen.
Ja, und halt das, was viele Leute, glaube ich, heute auch ein bisschen leiden darunter, einfach auch in dieser verrückten Welt immer noch das Gefühl haben, ich habe recht viel selber in der Hand.
Mhm.
Viel habe ich nicht in der Hand, aber sogar gar nichts ist es dann auch nicht.
Ja, voll. Okay, jetzt deine Thesis, die habe ich entdeckt, die habe ich mögen, natürlich, ja, weil wir haben das Thema natürlich vom Mannsein da drin auch, ja, also auch eine Frau sein. Und jetzt hast du schon eben viele Sachen ja auch psychologisch gemacht, hast du ja schon ein bisschen so gesagt, der Zugang zu deiner Gefühlswelt, wann hat es denn angefangen, reinzuschauen? Immer schon, weil du das auch irgendwie vielleicht mitbekommen hast. Bei mir ist das zum Beispiel, ja, weißt du, meine Mama ist so eine 90er-Jahre-Mama, oder? Die hat sich emanzipiert über quasi Esoterik, Spiritualität, Psychologie-Interesse, weil sie tausend Sachen ausprobiert. Ich bin dort Teenie gewesen, also irgendwie schaust du halt zu, denkst so, ah, ist doch krass, was macht sie so, was sind das für Wörter? Man interessiert sich und findet ein bisschen Zugang. Oder? Andere Jungs nicht mehr haben das nicht gehabt, die sind natürlich einfach, ja, gell, kiffen, prügeln, whatever, Döffli mich, so. Aber nicht so Zugang zwingend. Wie ist bei dir so der Weg vom Zugang und wollen reinschauen?
Wir kommen drei Sachen in Sinn. Also meine Frau, die den Zugang immer schon hatte. Und
wir sind früher zusammengekommen?
Wir sind früher zusammengekommen, wobei ich muss zugeben, wie so viel in diesem Alter habe ich das wahrscheinlich nicht begriffen oder mit wenig Empathie reflektiert. Aber immerhin habe ich dort schon mal etwas mitbekommen. Dann im Schwimmen, weil ich einen Spezialist hatte für japanische Massage, der nachher so hat Atlaslogie und so Sachen mir erzählt und dann eigentlich so das Mind and Body dort in den Vorbereitungen für Wettkämpfe gut hat reingebracht. Aber ein bisschen mit Pathos, also wachküsst hat mit INSEAD in Paris, wo wir über die Schulen von Freud und Jung und Jalom und so geredet haben und wo ich müssen sagen, aha, hang on. da hat es noch sehr viel mehr. Und ich habe dann versucht, eigentlich die zwei sehr maskulinen, sehr kompetitiven Welten vom Fußball und vom Kampfflugzeugpilot und die Theorien von Freud und Jung und anderen zu schauen, ist dort etwas drin, wo der Mann würde helfen, eben eine Midlife-Crisis und einen beruflichen, und zwar einen starken beruflichen Wechsel, besser zu antizipieren, durchzuführen und darauf zurückzuschauen, ist dort etwas drin.
Und dann ist die Thesis entstanden drin. Kannst du schnell generell was sagen zu der? Also das ist ein Paper, wo was behandelt nochmal genau so?
Also grundsätzlich Transitions, also Übergänge berufliche von Männern, spezifisch in der Midlife, wo man eben festgestellt, dass die Midlife bei Männern so ab 30 Jahren anfängt und bis 50, 60, 70 kann gehen, je nachdem. Ja, also der hormonelle Abbau dort einfach viel langsamer stattfindet als bei den Frauen. Und dann noch so Fokusprüfe, also Leute, die extrem in einem Scheinwerferlicht waren und die so einen Heldenstatus haben, dass die besonders gefährdet sind, dann zu fallen. Und Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Man hat über 100 ehemalige Fußballprofis in englischen Gefängnissen. Man hat über 50% von amerikanischen Profisportlern von den Profiligen, die innerhalb von 5 Jahren nach Karrierenende Privatbankrott müssen anmelden. Man hat Suchtproblematiken und dort ist es einfach sehr klar, oder, dass irgendetwas nicht gut läuft. Und ich habe mir dann überlegt, ob ich mit Interview dieser Thematik könnte auf die Schliche kommen. Und da gibt es 2, 3 Rezepte.
Was machen wir mit denen jetzt? Die findet man wo? Das kann man mal sagen.
Doch, findet man auf meiner Webseite, dann ist die These drauf. Aber nein, mit dem Cliffhanger können wir nicht aufhören oder nicht weiterfahren.
Ciao zusammen.
Genau. Also, was ganz wichtig ist und ganz hilfreich ist, lebenslange Begleiter haben. Sei das Geschwister, es ist wahnsinnig unterschätzt, wie wichtig Geschwister sind für die, die es haben, weil das sind die, die man die meiste Zeit vom Leben nebendran könnte haben, wenn man will.
Mhm.
Können aber auch Freunde sein, also Leute, die einem vor diesem Beruf, vor diesem Erfolg, vor diesem speziellen Moment schon begleitet haben, zu denen Sorge haben, während der mit der Aktivkarriere ist, weil das sind dann die, die noch bleiben. Ich habe eine Anekdote von einem englischen Fußballprofi, der aufgehört hat und dann ist er nach einem Monat, zwei, ist ein Vodafone-Shop in London und hat gesagt, sein Telefon sei kaputt. Er hat sich dann herausgestellt, das ist nicht kaputt. Das hat ihm einfach niemand mehr angerufen und ein Liebli wollen und eine Unterschrift und das Ticket und den Ausgang, weil er hat nicht mehr gespielt. Er ist einfach wieder weggeschossen worden, oder? Und das ist sicher etwas. Und dann Fragestellung richtig stellen, was nach der Karriere kommt, A, im richtigen Moment und B, in der richtigen Art. Die meisten würden sagen, Militärpiloten, ja, irgendetwas mit Flugzeug, gehört Zivilaviatik oder so. Und Fußballer würden sagen, ja, Trainer und so. Das Problem ist, es gibt viel zu wenig Stellen für all die Aktiven nachher in der gleichen Mühle zu behalten. Und dort ist natürlich eine Fragestellung, was gefällt dir denn so am Fliegen oder am Fußballspielen? Und wenn, also jetzt als humorvoll, oder? Wenn ein Fußballspieler sagt, draussen sein, mich anstrengen im Team, dann sage ich, ich kann schon Förster werden, oder? Das ist eigentlich, du musst schon wissen, was, dass du, wo deine Sehnsucht ist und wo deine Angst ist. Also, von was rennst du davon und woher rennst du? Und dann kannst du anfangen, Alternativen, suchen, aber erst dann.
Hm. Habe ich jetzt nur zwei gehört? Begleiter? Und dann das genau wissen?
Das genau wissen.
Hast du noch das Dritte gehabt?
Ja, sie sind, glaube ich, 9 Sachen, die ich jetzt aber echt nicht als Cliffhanger bringen, sondern weil ich sie nicht möchte falsch erzählen. Aber natürlich würde es auch helfen, wenn so psychologische Schulungen, bei mir eines von meinen Lieblingsthemen ist Sublimation von Emotionen in Aggression beim Mann.
Ja.
Also, dass es, man eigentlich gar nicht mehr recht weiss als Mann, ob man jetzt traurig ist oder verrückt oder sich schlecht fühlt oder fröhlich. Und zum Schluss alles in einer geballten Faust innen endet. Und das bräuchte aber dann ein bisschen mehr psychologisches Wissen oder halt auch eine Begleitung. Leider ist sowohl bei den Militärpiloten dort ein bisschen vorhanden, aber beim Fußball interessiert sich niemand aus dem Umfeld von einem Fußballspieler für psychologische Fragen. Außer es geht darum, dass du noch mehr Goal schiessest. Dann natürlich schon.
Ja.
Aber so live Struggles ist mit 26 im Wembley, wenn du Kopf gehen machst, weg.
Ja, krass. Und also ich habe die Ausbildung für den emotionale Intelligenz-Teacher dann noch gemacht, oder? Das heisst, das ist ein Programm, das bei Google entwickelt wurde. Vielleicht kennst du das, Search Inside Yourself heisst das. Und ist mit Entwicklern, also Developers, Programmer gemacht worden. Das heisst, man hat eigentlich eben auch Sprache gehabt, die bei denen auch andockbar war. Also sehr ratiobedingt, aber dann langsam halt entlang von diesen 5 emotionalen Intelligenzfeldern mal so ein bisschen rein. Und die Sprache ist für mich, weil das von Mami mit den 90ern habe ich nicht können brauchen. Also weißt du, die Engel und die Chakra und so weiter, das war alles schwierig im Business. Es hat mir geholfen bei der Wahrnehmung und Einordnung und Gruppendynamik und Kundenverstehen und so. Aber die Sprache hat gefehlt. Und das hat mir das gegeben. Welche Sprache hast denn du für dich vielleicht entdeckt, dass du jetzt heute auch mit eben Executive, also als Executive Coach mit den Leuten über Emotionen, über Innenwelt kannst du reden, wenn es ja, also ich kenne es auch ein bisschen, es ist nicht so vorhanden, also wir Männer nicht, die patriarchal prägten Frauen haben es auch quasi mal auf die Seite da. Wie machst du Sprache, dass du da Zugang leihst für die Leute, dass herkommen? Weil in der Schweiz haben wir ja die krasse abwertende Redewendung mit dem spürst mich, fühlst mich und dann ist es immer gerade erledigt, oder?
Ja.
Wie kommst du durch die Wand?
Warmtausch, Schatten parkieren, hast du noch vergessen. Das sind die, die wir noch gerne haben. Schau, da habe ich natürlich das Glück mit meinem CV.
Ja.
Wenn jemand quasi genötigt wird, sich in diesem Bereich mit seinen emotionalen Kompetenz, seinen zwischenmenschlichen Skills zu verbessern und ich kann dann auswählen, welchen Executive Coach, dann bin ich relativ weit vorne bei den Technikern, IT und Ingenieuren, würde ich sagen, ah, cool, Ex-Militärpilot und Fußball, dann muss ich nicht Bäume umarmen, oder? Das ist dann etwas, was so indirekt kommt.
Und das ist mir ganz recht, weil ich dann rücksichtslos natürlich gleich über Ängste, Sehnsucht und was hast du geträumt, reden. Aber dann ist ja die Muschel schon zu, weil mein Mandat ist ja schon am Laufen. Das mache ich natürlich nicht im Chemistry Call, sondern das mache ich dann, wenn es wirklich losgeht. Das ist immer wieder der Fall und ich nehme das für meinen Anspruch, dass ich weiss, wie ein HR-Ticket und was die für Anforderungen heutzutage haben. Ich weiss aber auch, was die Härte vom Markt sind. Also, dass man halt einfach, man muss noch gegenseitig mehr verstehen. Da bin ich manchmal in der Langenscheid dazwischen oder der Diepel, würde man heute sagen, wo dann den beiden Lagern eine gewisse Versöhnung ermöglicht.
Ja, Versöhnung. Ich habe das Wort Befriedung. Wir haben heute kurz ja, telefoniert und da war ja, gewesen, dass du hast gesagt, ich bin, du hast noch ein anderes Wort gebraucht, das war auch noch schön gewesen, du bist nicht quasi im Frieden mit, sondern ich bin, das habe ich noch, ich habe damals nicht mehr gemerkt. Anyway, aber du hast ein Wort gehabt, wo ein Frieden drin ist.
Ja.
Du bist wie gelandet mit Sachen, wo vielleicht eben auch gerungen hast, Krämpfli. Wie machst du Befriedung? Wie kommst du in Frieden mit Sachen?
Ich finde es mega schönes Wort, brauche das auch sehr, sehr häufig. Ich glaube, dass einfach man mit sich selber die Sachen, die man nicht lösen kann, das sollte man zugeben und zu jemandem gehen, der ihm helfen kann, um die Knöpfe zu lösen. Weil alle Aggression, die man in sich innen, auch in einem Narrativ innen hat, geht dann früher oder später vor die eigenen Füße. Also wenn ich irgendetwas noch mit mir herumtrage, und gegen irgendjemanden Groll hegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, oder jemanden auslachen, dann ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass ich mal in einer ähnlichen Situation bin.
Also, ja.
Und darum finde ich das wichtig, dass du deinem seelischen Innenleben deine Konflikte kannst benennen. Das ist schon mal sehr, sehr viel. Du musst sie nicht lösen, aber du kannst sie immerhin benennen und kannst schauen, dass die rundum nicht unnötig darunter leiden. Und der Befriedigungsteil, den finde ich mega wichtig.
Ja, der gibt eine schöne Ruhe. Das war auch mega schön gewesen, das habe ich wirklich mit dem Telefon schon gemerkt, dass wir, das wie landen. Da bist du wie so im Sinn von, weißt, da bin ich wie okay.
Ja.
Und dann merkt man so, jetzt ist, also dort ist schon passiert.
Ja.
Und das ist ja schon, das finde ich auch mit Menschen, wo die eben dann begleitet ist. Ja. Das finde ich einer der schönsten Momente.
Ja.
Ah, jetzt. Weil vorher ist schon krass, wie es, ich mag das noch von der Brené Brown, oder?
Ja.
To Rumble.
Ja.
Weil ich mag Kämpfen gar nicht so, aber Rumble finde ich recht cool und auf Deutsch finde ich so ein bisschen das Ringen. Also Ringen um, Ringen mit und so, weil das ist spielerisch.
Das ist jetzt spooky und mystisch, weil wo du hast angefangen, habe ich an Brené Brown gedacht.
Ah,
geht's? Wo sagt, sobald du over the line bist, merkst du, dass du Angst hast vor irgendetwas oder hässig bist. Das ist nicht das Problem, da kannst du sofort andocken irgendwie oder umfallen. Mhm. Aber wenn du below the line bist, merkst du es eben gar nicht. Und es gibt so drei Muster, dass du dann so in die Opfer oder zum Bösen oder zum Held wirst. Weißt du, komm, scheiß, glaub mir, dass ich mache das allein. Oder warum kommen die immer zu mir mit so Zeug, oder? Und wenn du so mit deiner inneren Stimme solche Signale sendet, dann weisst du, jetzt musst du tief durchschnaufen und schauen, dass das über die Linie kommt und dann kannst du anfangen, challengen, coaching, etc. Aber du musst zuerst überhaupt merken, dass in dir in etwas brodelt, oder? Und darum habe ich jetzt ja müssen sagen, huch, was ist denn jetzt passiert?
Ja, so gut. Okay, hey, so abschliessend, was würdest du jetzt sagen, Leute, die in die Führung gehen? Du hast vorhin mal von 30-Jährigen geredet, aber ich finde so ein bisschen, hey, Wurst, welches Alter? Weil ich glaube, es braucht jetzt eine gewisse Art von Führung, behaupte ich jetzt gerade mal. Ist eine Projektion, I know. Wie würdest denn du jetzt so die Führung, die es braucht, rausprojizieren?
Ich glaube, dass ein unnötiger Kampf ans Ende gegangen ist, nämlich die für transaktionale Führung reden, das sagt man häufig auch hierarchisch oder militärisch oder oldschool, und die transformative Führung, die sagen, Moment, flache Hierarchien, Teams, Prozesse nicht überstrukturieren etc. Ich bin ein grosser Fan davon, der sagt, die Antwort ist wie immer im Executive Coaching super einfach, es kommt drauf an. Und du musst beides können. Und zwar transaktional, nicht nur, wenn es brennt, sondern es gibt auch, wenn die Fragestellung ist in der GL, wo machen wir das Weihnachtsessen, dann bitte transaktional. So einfach einer sagen, wo, buchen, gehen. Und nicht einen Workshop machen, oder? Und ich glaube, es kommt eine gute Zeit auf uns zu. Erstens, weil das Executive Coaching einfach fast ein bisschen zur Normalität wird. Und zweitens, weil wir, glaube ich, Chancen haben, dass wir
einen adaptierteren Führungsstil können einsetzen, ohne Grabenkämpfe zwischen den einen und den anderen, sondern sagen, hey, es kommt eben darauf an. Und das ist eigentlich so meine Hauptaufgabe, dass der Mensch einfach merkt, ich komme vor einer Weiche und ich habe jetzt die Wahl. Ich kann jetzt laut und direkt werden oder ich kann mich zurücknehmen und im Team arbeiten. Und dann habe ich immer Freude, wenn das angewendet wird, würde ich mir sagen, jetzt habe ich das Gefühl, ich bin auf einem guten Weg.
Danke, Alex, für den Einblick und alles Gute.
Danke, gleichfalls. Merci.
Voilà.